Vielen Dank für die schönen Lieder, die wir gemeinsam singen durften. Eins habe ich vorher noch vergessen. Es gab gestern im zweiten Teil auch noch 4 Workshops. Da musste man also mitarbeiten. Mitarbeit ist gefragt. Das ist manchmal ein bisschen schwieriger, wie einfach nur hinzusitzen, zuzuhören. Es gab 4 Workshops. Wie kann ich in der Freundschaft Missionar sein, Bekannten im Umfeld, auf der Arbeit, als Gemeinde, mit der Gemeinde und in der Familie. Das waren diese Workshops und da haben wir uns ausgetauscht. Und es ist auch gut, dass wir voneinander lernen, dass wir miteinander einfach uns austauschen. Was machst du für Erfahrungen? Wo hat mir Gott geholfen? Wo sind wir mal gescheitert? Was müssen wir anders und besser machen? Das war gestern in diesen Workshops das Thema. So, und jetzt möchte ich euch aber den David Kröker vorstellen. Für die, die gestern nicht da waren, und für die anderen, die können nochmal gucken, ob sie es sich gut gemerkt haben. David Kröker ist in Kasachstan geboren und ist dann in Deutschland, ich sage jetzt mal, in einem russlanddeutschen Umfeld aufgewachsen. Und hat auch von einer russlanddeutschen Kultur gesprochen. Und dann hat er studiert an der FTH in Gießen und hat sich dann aus seiner Kultur heraus in eine deutsch-deutsche Kultur, den Begriff hatte ich vorher noch nicht gehört, aber in eine deutsch-deutsche Kultur hineinbewegt und war dort in Haiger in der Gemeinde als Jugendpastor, hat dort gelernt, Gemeindebau, Gemeindearbeit, Jugendarbeit und dann kam irgendwann der Auftrag, Gemeindegründung zu machen, hinauszugehen nach Euskirchen, tief im Westen. Und dort bist du jetzt und machst dort Gemeindeneubau. Dort war eine Brüdergemeinde, die hat sich aufgelöst. Und dann war die Hoffnung, die letzten beiden Brüder oder Familien oder was es auch immer waren, die würden da noch mithelfen. Die haben gesagt, wir gehen jetzt mal heim und wenn es dann funktioniert, dann kommen wir mal wieder. Positiv ist, sie sind wieder da, also es funktioniert. Aber man sieht auch, was das manchmal für ein hartes und schwieriges Thema ist. Und ich muss sagen, ich habe wirklich Respekt vor dir, vor deinem Gottvertrauen, weil alleine mit deinen Ideen wirst du es nicht schaffen. Aber mit Gottes Hilfe, da können wir über Mauern springen und können vieles andere auch erleben. Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor du dann loslegen darfst, lieber David. Die Frage, wie komme ich aus meiner Gemeinde, Subkultur, ich sage es mal ganz bewusst, auf meinem schönen, lieben Umfeld, wo ich genau weiß, Sonntag, Gottesdienst, Mittwoch, Gebetsversammlung, Freitag, Hauskreis, irgendwelche andere Sachen. Und wenn man dann jemanden einlädt, dann ist jemand aus der Gemeinde. Wie komme ich heraus? Wie schaffe ich es, sichtbar zu sein? Ich habe vorher von diesem Deckel geredet, den man wegnehmen muss, damit man in der Umgebung leuchtet. Es würde mich einfach mal interessieren, ob du da vielleicht 2, 3 Sätze dazu sagen kannst.
Ja, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Kultur ist das Gegenteil von Natur. Wenn jetzt die Blumen und die Pflanzen wunderbar wachsen, dann ist das die Natur, die Schöpfung Gottes natürlich. Kultur ist das, was man aus diesen Blumen macht. Ein Blumenstrauß. Und so wird jede Gemeinschaft für sich selbst beantworten die Frage, wie machen wir diesen Blumenstrauß? Und dann wird eine Kultur den so binden und die andere Kultur wird den so binden. Jetzt ist die Frage, welche ist die richtige Kultur? Und wenn ich jetzt die russlanddeutsche Kultur erlebt und aufgesaugt habe, in die deutsch-deutsche übergegangen bin, welche Kultur wird dann in Euskirchen unserer Gemeindegründungsarbeit jetzt präsent sein? Ist das dann entweder 1 oder 2 oder gibt es vielleicht eine dritte? Die Antwort gebe ich in der Predigt.
Okay, da könnte ich drauf warten. Also jetzt wünsche ich dir Gottes Segen und Dankeschön. Viel Kraft bei deinem Dienst.
Vielen herzlichen Dank. Kraft und Vollmacht in der Mission. Und da ist die Frage, an welcher Stelle verliert man diese Kraft und diese Vollmacht? Wann bin ich kraftvoll und vollmächtig in der Mission? Wenn jetzt von 0 bis 10 du dir selbst ein Feedback geben solltest, wie kraftvoll und vollmächtig bist du in der Mission? 0 bis 10, 10 ist Jesus, 0 ist halt nicht Jesus, der Teufel. Wo würdest du dich einfinden? Ja? Wie kraftvoll ist deine persönliche Evangelisation und Mission? Und wenn wir alle nicht bei 10 sind, dann ist die Frage, wie kommen wir denn vielleicht von 6 auf 7? Wie kommen wir von 8 auf 9? Wie können wir nach diesem Tag in die Woche starten und kraftvoller und vollmächtiger sein in dem Missionsauftrag unseres Herrn? Und das betrifft, so meine Überzeugung, uns alle, denn der Missionsauftrag ist nicht nur für einzelne wenige Experten ausgesprochen von unserem Herrn Jesus Christus, sondern für alle. Und wenn Jesus dann diesen Auftrag gibt, am Ende seines öffentlichen Wirkens hier auf dieser Erde, sagt er dann, nicht vor diesem öffentlichen Wirken, sondern am Ende dieser dreijährigen Ausbildungszeit, mache zu Jünger. Und die Jünger haben jetzt eine Vorstellung, ein Bild, eine Schablone, ein Beispiel, was es bedeutet, zu Jünger zu machen. Und zwar, weil sie selbst soeben zu Jünger gemacht worden sind, haben sie einen Geschmack, eine Idee davon, wie man zu Jünger macht. Das heißt, wir haben in den 4 Evangelien eine Beschreibung eines Jüngerschaftsprozesses, nach dem wir uns direkt 1:1 orientieren können, weil das ist das, was der Herr letztlich weitergegeben hat an seine Nachfolger. Jetzt macht ihr. Ich habe 3 Jahre gemacht, jetzt seid ihr dran. Los. Und was heißt das konkret in der Umsetzung? Jesus Christus kam mit einer Mission auf diese Erde. Und wenn du eine Mission hast, brauchst du vorher eine Vision. Und das will ich jetzt nicht vertiefen. Aber hätte er nicht dieses Bild vor dem inneren Auge, dass alle Nationen zusammenkommen und Gott anbeten, weil sie mit ihm versöhnt sind, das war seine Vision, hätte er keine Mission. Also die Vorstellung, dass alle Menschen zum Glauben an Jesus kommen und mit dem Vater versöhnt werden, das ist auch unsere Vision. Und jetzt braucht es die Mission. Was heißt das jetzt konkret in der Umsetzung? Jetzt ist Jesus Christus als Säugling in der Krippe von Bethlehem im Stall und dann kann man erstmal feststellen, dort in dieser Krippe hat er erstmal nichts gemacht. Er konnte nichts machen, er konnte nur schreien. Er war ein Säugling. Dann wächst er heran und wir blättern durch die Bibel und stellen fest, dass die ersten 30 Jahre seines Lebens er nichts gemacht hat. Gut, er war mit 12 einmal im Tempel auffällig, aber ich habe mit 16 schon Andachten gehalten, mit 20 gepredigt, Evangelisation durchgeführt. Aber Jesus, du bist doch das Wort Gottes. Warum hast du nicht viel früher angefangen? Warum hast du gewartet, bis du 30 bist und dann erst 3 Jahre missioniert, also Jünger gemacht? Und hier sehe ich schon die erste Antwort auf die Frage nach der Kultur. Unser Herr Jesus Christus kommt aus dem Paradies, aus der himmlischen Herrlichkeit in diese Welt hinein. Und die ersten 30 Jahre macht er natürlich nicht nichts, sondern er kontextualisiert. Er schaut sich ganz genau 30 Jahre den Menschen an. Warum predigt er in der Bergpredigt über Sorgen? Warum greift er dieses Thema auf und sagt, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn der Vater im Himmel weiß ja. Er selber hat sich keine Sorgen gemacht, sonst wird er das nicht sagen. Aber wie kommt er auf dieses Themenfeld? Er hat kontextualisiert, er hat sich genau angeschaut, was beschäftigt meine Mitmenschen Tag ein, Tag aus. Sie machen sich ständig Sorgen, also predige ich darüber. Er predigt also ein Thema, was ihn selbst nicht betrifft. Und da merkt man, okay, er hat die Kultur, die Nöte, die Sehnsüchte der Menschen aufgegriffen, wird auch sichtbar in den 10 Geboten, die er aufgreift in seiner Bergpredigt. Er weiß, diese jüdische Kultur ist durchdrungen von diesen 10 Geboten, also greife ich diese Themen auf in meiner Predigt. Paulus hat auf dem Areopag nicht über die 10 Gebote gesprochen. Er hat nicht über Abraham, Isaak und so weiter gesprochen, wie Stephanus kurz vor seiner Steinigung. Er hat die Götzen der Griechen aufgenommen in seiner Predigt. Er hat den Kontext, die Kultur der Menschen gekannt. Und jetzt ist die Frage, was ist die Kultur unserer Mitmenschen? Wie werden wir nicht erst an der Kanzel, sondern tagtäglich Worte finden, ein Miteinander erlernen, was dann griffig ist, für andere nachvollziehbar ist, wo sie andocken können, partizipieren können, wo dann mancher nach einer Predigt sagt, er predigt wie einer, der Vollmacht hat. Das haben sie dem Jesus auch so attestiert. Das war nicht so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die kannten die Bibel, aber haben an den Menschen vorbeigesprochen. Und so ist es jetzt offensichtlich, dass Jesus die 30 Jahre genutzt hat, um den Menschen und seine Sehnsüchte zu erfassen, um dann nicht an ihnen vorbeizureden. Mathematisch gesehen in der Relation würde man sagen, 30 Jahre kontextualisieren, 3 Jahre missionieren. Okay, wie kraftlos und voll unvollmächtig wäre es, wenn man nur 3 Jahre kontextualisiert und 30 Jahre predigt. Wenn man meint, ich habe schon verstanden, was deren Nöte sind und dann Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt an den Menschen vorbeiredet und sich wundert, warum kommt denn keiner zum Glauben? Wer also jetzt 30 Jahre nichts gemacht hat, hat Hoffnung auf 3 Jahre kraftvolle Mission. Denn diese 30 Jahre waren vielleicht nicht vertane Zeit, sondern auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Schule, in der Ausbildung hat man ja Menschen um sich herum gehabt, sodass man jetzt den Ton trifft, das Wort findet und weiß, wie man den Blumenstrauß sozusagen zusammenbindet, dass er nicht nur uns gefällt, sondern vor allem den Menschen gefällt, die um uns herum sind. Und das hat unser Herr Jesus Christus wunderbar gemacht. Was hat er denn noch gemacht, sodass wir dann von unserem Herrn Jesus lernen können und nicht dann im Dunkeln umhertappen, wenn es diesen Missionsauftrag gibt? Würde man kurz vor diesem dreijährigen öffentlichen Dienst, also vielleicht in der Zeit der Wüste, wo Jesus 40 Tage angefochten wurde, würde man ihn dann jetzt interviewen, Idea Spektrum würde dann ein Interview mit dem machen und würde sagen, Herr Jesus, du hast jetzt diese Vision, maximal unzählige Menschen mit Gott zu versöhnen. Wie machst du das? Hast du eine Strategie? Hast du ein Konzept? Jesus würde sagen, ja, ich habe nicht 2, nicht 4 Jahre, ich habe 3 Jahre, die mir zur Verfügung stehen. Er wusste ja, dass er am Kreuz von Golgatha sterben würde. Dann würde er sagen, ich werde mich in 12 Männer investieren, nicht in 13, auch nicht in 11. In 12, sicher wollte der 13. auch in die Top 12, würde sagen, ich will auch in diesen Hauskreis Jesu. Jesus würde sagen, nein, hier an dieser Stelle mache ich einen Punkt. Der 12. noch und fertig. Okay, aber wie, Jesus, hast du deine 12 gewonnen? Wie hast du sie in die Nachfolge gerufen? Also was muss denn passieren, dass dann jetzt in den nächsten 3 Jahren Menschen mir folgen. Wenn Jesus sagt, mache zu Jünger, ist es das gleiche Konzept. Und so können wir erstmal festhalten, okay, wir brauchen dringend das Ohr bei den Menschen. Und heute Nachmittag werde ich auch viel mehr über das Herz sprechen, das Herz bei den Menschen, die Nächstenliebe. Und wir brauchen eine begrenzte Zahl an Menschen, in die wir uns investieren. Wir haben den Text aus Lukas 5, Vers 1 bis 11. Da geht es, das ist so die Kardinalstelle für Evangelisation, Mission, wo Jesus den Simon zum Menschenfischer macht und gibt diesem Text eine Chance. Ich bin mir sicher, hier sind manche, die den Text schon mal gelesen oder gehört haben. Aber wir nehmen uns den hervor, als wenn wir ihn das erste Mal miteinander besprechen. Da steht in Vers 1, es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Da ist eine Volksmenge, die ihn drängt und das Wort Gottes hören will. Es ist also auffällig, dass sie nicht nur Zeichen und Wunder sehen wollen, sondern sie wollen das Wort Gottes hören. Offensichtlich hat das Wort sie bereits schon erreicht. Vielleicht hat die Bergpredigt schon stattgefunden, wir wissen das nicht genau. Aber die Menschen waren beeindruckt von seinem Wort, denn er war kraftvoll und vollmächtig in der Verkündigung. Und sie drängen ihn, und im Urtext ist dieses Wort sehr, sehr aggressiv, so dass er fast mit dem Rücken ins Wasser fällt. Das ist eine Traumsituation für jeden Prediger. Stellt euch mal vor, eine Volksmenge vor dem Prediger, die sagt, rede, predige, wir wollen das Wort hören. So war das hier zu dieser Zeit. Wenn man jetzt versucht, diese Situation zu erfassen, Jesus hat ja noch keine Gemeinde gegründet, die Gemeinde wird später gegründet. Aber was würde ich in dieser Situation machen als Gemeindegründer? Ich würde sagen, hey, ihr seid interessiert an Gottes Wort. Ich miete in Kapernaum eine Halle und dann treffen wir uns am Sonntag um 10 Uhr. Kommt bitte alle und bringt eure Freunde mit. Als Evangelist würde ich sagen, hey, wir machen jetzt daraus eine ganze Reihe. Kommt morgen, übermorgen wieder. Wir machen eine ganze Woche Evangelisation und dann gegen Ende werde ich anfangen aufzurufen, nach vorne zu kommen. Was machst du, Herr Jesus Christus, angesichts dieser Situation? Vers 2. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Jetzt könnte man sagen, was interessieren dich bitte diese Fischer? Du hast eine Volksmenge vor dir. Die wollen schon das Wort Gottes hören. Und vom Ende her wissen wir, dass die Fischer ihm nachgefolgt sind. Hand aufs Herz, wen würdest du zum Jünger in deinen engsten Jüngerkreis wählen? Interessierte aus der Volksmenge oder erschöpfte Fischer? Ich würde mich umschauen, wer hat einen Notizblock dabei, wer schreibt gerade mit, wer ist wirklich aufnahmefähig, das sind meine Jünger, in die investiere ich mich. Aber warum in aller Welt, Jesus, hast du einen Blick für diese Fischer, die nicht Teil der Volksmenge sind? Und dann könnte man sagen, okay, vielleicht hat er sie genutzt für seine Zwecke, denn er wird vom Boot des Petrus aus zu den Menschen predigen. Weil er kein Mikrofon hatte, nutzt er diese Gelegenheit, dass die Schallwellen über die Wasserwellen gleiten und maximal Menschen erreichen. Er stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen von Boot aus. Stieg er in irgendein Boot? Nein, er stieg bewusst in das Boot, das Simon gehörte. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte. Das macht er bewusst. Warum? Jesus hat Menschenkenntnis. Und er sieht unter diesen vier Fischern, Andreas, Petrus, Jakobus, Johannes, wer der Leitwolf ist. Wer ist der Führende in dieser Runde? Später wird Simon Petrus auffallen als derjenige, der den ersten Schritt macht, der als Erster was sagt. Und wahrscheinlich ist es seine Persönlichkeitsstruktur. Er fällt auf als Leiter. Und wir werden im weiteren Verlauf feststellen, dass Jesus ganz genau weiß, dass über ihn er sein Netzwerk erreicht. Wir kennen das, wenn mancher aus einer Sippe zum Glauben gekommen ist, häufig folgt dann die ganze Sippe. Das ist in der westlichen individualistischen Kultur nicht so häufig zu beobachten. Aber in anderen Teilen dieser Welt, wenn der Stammeshäuptling zum Glauben kommt, er und sein Haus ließen sich taufen, heißt, die ganze Gemeinschaft setzt sich in Bewegung. Und das, meine ich, hat Jesus ganz genau gewusst. Wenn ich den Petrus habe, habe ich die anderen drei auch. Und tatsächlich, am Ende folgen ihm vier Männer nach. Ich habe bisher bis zur Gemeindegründungsarbeit immer additiv gedacht in der Mission. Gemeinde mit Mission hieß für mich immer und plus einer. Da hat man sich gefreut, dass jemand zum Glauben gekommen ist. Und dann war dieser Mensch in der Gemeinde, man hat ihn versucht zu integrieren, hat aber verpasst, sein Netzwerk zu erreichen. Dazu kommen wir gleich. Das finden wir wunderbar beschrieben in diesem Text. Jesus bittet den Simon, er muss ihn nicht bitten. Er ist der Herr aller Herren, er kann sagen, gib mir dein Boot. Aber er bittet, er bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Hier sendet er Signale der Wertschätzung, dem Simon Petrus entgegen und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Jetzt hat er die Volksmenge vor sich, er predigt und er weiß ganz genau, den Simon will ich haben. Simon sitzt im Boot, beim Predigen nimmt Simon wahr, dass Jesus Halsschlagader hat, die pulsieren. Denn jemand, der leidenschaftlich ist, der kann nicht einfach langweilig reden. Jesus wird eine Sprache gesprochen haben, wieder Kultur, die unausgeschlafene Fischer verstehen können. Alle wollten ihn hören, einer sollte ihn hören. Für ihn war jetzt wichtig, Hauptsache er versteht mein Wort, denn mit dem werde ich jetzt die nächsten 3 Jahre unterwegs sein. Und hier bevorzugt er ihn. Nicht erst hier, aber es wird gleich auch deutlich. Vers 4. Als er aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und das ist letztlich die Symbolik, die nonverbale Kommunikation, die Botschaft an die Volksmenge. Wenn jetzt diese Bibel das Boot ist, worauf Jesus sitzt, und er spricht zur Volksmenge, nach der Predigt sagt er zum Simon: Simon, fahr jetzt hinaus in die Tiefe. Wenn Simon jetzt hinausfährt in die Tiefe, dann muss das Boot sich abwenden. Und wenn das Boot sich von der Volksmenge abwendet, dann wendet sich Jesus von der Volksmenge ab. Er fährt mit Petrus in die Tiefe. Vom Ufer aus sieht die Volksmenge dem Jesus hinterher, wie er immer kleiner wird, immer kleiner wird. Und Jesus signalisiert dem Petrus unmissverständlich: Jetzt hast du mich für dich ganz allein. Was hat er hier getan? Er lässt die 99 stehen und geht dem einen nach. Darauf wäre ich nie gekommen in meiner christlichen Sozialisation, in der Prägung. Ich wäre auf diesen Schachzug nie gekommen. Ich würde sagen, jetzt bring mich nach der Predigt sofort zum Ufer, weil das Gespräch, Nachgespräch, diese Begegnungen mit den Geschwistern, das ist doch toll. Aber zu sagen, ich lasse die Menschen jetzt mal stehen und verbringe die nächsten Stunden mit einer Person und darüber vieren, das tut Jesus bewusst. Warum tut er das? Am Ende wird das Zeugnis des Petrus sein: Aus Gnade bin ich berufen. Ich hatte nichts beizutragen. Ich war nur beschäftigt mit meinem Werkzeug. Ich habe die Netze gewaschen und er hat mich gefragt. Er hat mich gebeten um Unterstützung. Ich konnte ihm helfen bei seinem Vorhaben. Aber gebracht, beigetragen zu meinem Heil, zu meiner Berufung habe ich nichts. Aufmerksame Leser werden festgestellt haben, dass es hier in diesem Vers vom Singular ins Plural geht. Wie vorher schon bedeutet, über den Simon an sein ganzes Netzwerk. Er hat dem Simon den Auftrag gegeben: Fahre hinaus, Singular, auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Jesus weiß, da ist noch jemand im Boot, der Andreas, wahrscheinlich der Bruder. Und dann gibt er ihnen einen Auftrag, der absolut sinnfrei ist. Das macht man nicht. Tagsüber Netze auswerfen, da geht Simon jetzt, wenn er dem Auftrag nachkommt, ein großes Risiko ein. Er könnte sich lächerlich machen vor seinen Fischerkollegen, die im anderen Boot sind. Wenn die dann jetzt mit ihren Netzen beschäftigt sind und diese dann sauber machen für die nächste Nachtschicht, denn nachts sollten sie wieder früh raus und dann die Netze griffbereit haben im Dunkeln, dass sie die auswerfen können, dann werden Johannes, Jakobus gefragt haben gleich: Warte mal, Johannes, siehst du das auch? Der macht das nicht. Die Netze tagsüber auswerfen, die Fische sind doch am Boden, die ruhen doch, die kriegst du dann doch nicht gefangen. Nachts sind die an der Oberfläche und dann kannst du die schön fangen. Und jetzt gibt Jesus ihnen einen Auftrag. Wir wissen, dass er Zimmermann ist. Jesus ist Zimmermann. Also ein Zimmermann gibt Fischern einen Auftrag, was sie tun sollen. Da könnte doch Petrus sagen: Warte mal, du hast doch keine Ahnung vom Fischen. Ich bin schon Fischer in der zweiten, dritten, vierten Generation, wie das früher häufig so war. Ich weiß, wie das läuft. Jetzt sagst du, dass ich die Netze auswerfen soll? Und was wird Simon tun? Vers 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, Wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Man spürt ein bisschen Rebellion in seinem Herzen, aber dann die Wendung, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Was ist der Boden, das Fundament seines Verhaltens? Nicht Erfahrung, sondern Glaube. Nach seiner Erfahrung her macht das keinen Sinn. Aber der Glaube an sein Wort, der führt zur Handlung. Denn Glaube ohne Werke ist tot. Der Reihe nach, was hat Jesus hier durch sein Mimik, Gestik, Verhalten getan? Er hat sich in das Boot, in das Lebensboot des Simon hineinbegeben. Für Simon ist das Boot ein sicherer Ort. Für Jesus, dem Zimmermann, ist das Boot ein fremder Ort. Gut, Jesus ist der Sohn Gottes, er kann auch in einem Boot schlafen, das macht ihm nichts. Aber er ruft den Simon nicht in seine Zimmermannswerkstatt, er ruft ihn nicht in sein Gemeindehaus, in sein Kirchengebäude, in sein Büro und sagt, komm, ich will mal mit dir reden über Jüngerschaft. Sondern Jesus kommt zu Petrus. Er steigt in sein Lebensboot, er geht in seinen Kontext rein und da will ich dich mal fragen, ist das etwas, was du ab morgen umsetzen willst? Was heißt das, in das Lebensboot deines Nächsten zu steigen? Ganz konkret. Das heißt, du wirst nicht mehr erwarten, dass sie zu dir ins Gemeindehaus kommen. Kommt doch zum Gottesdienst, kommt. Sondern du gehst, so wie du gesandt bist. Geh. Geh du in sein Haus, in seinen Lebensraum. Dann hat Simon auf das Wort hin reagiert. Warum tut er das? Eben noch hat er das Wort Jesu gehört im Boot und es hat ihn erreicht. Es hat ihm etwas mit ihm gemacht. Wenn Jesus also jetzt sagt, wirf die Netze aus, wird dieser Simon gesagt haben, Mensch, das macht erstmal keinen Sinn, aber wenn der das sagt, da muss was dran sein, denn das, was er sagt, hat Hand und Fuß und das ist die Definition für Vollmacht. Wenn das, was du sagst und das, was du tust, übereinstimmt, dann bist du vollmächtig. Dann wird man es nicht abtun, was du sagst. Warum? Weil man es in deinem Leben gesehen hat. Jesus also gibt ihm eine Anweisung und der Simon merkt, da ist was dran. Ich glaube ihm. Auf dein Wort will ich. Er sagt nicht, okay, weil du willst, mache ich das. Wie manche Mitarbeiter sagen, okay, wenn der Ältestenkreis das will, dann mache ich das, aber ich habe keinen Bock. Der Simon sagt, auf dein Wort will ich. Und wenn du das Herz deines Jüngers erreicht hast, ist das mehr als die halbe Miete. Vers 6. Und als sie dies getan hatten, das ist der Glaubensschritt. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Jetzt hat Petrus alles auf diese eine Karte gesetzt, alles auf sein Wort gesetzt. Er hat gesagt, okay, wenn das nichts wird und dann keine Fische kommen, dann bin ich von nun an, ja, werde ich belächelt von meinen Kollegen. Die werden mich nicht mehr für voll nehmen, die werden mich nicht mehr ernst nehmen. Und dieses Risiko ist er eingegangen. Er hat Jesus ernst genommen. Vielleicht wirst du nach dieser Konferenz etwas tun, was du häufig auch schon getan hast. Und das hat nicht funktioniert. Es war nicht erfolgreich. Jetzt wirst du aber etwas tun und das wird funktionieren. Warum? Weil du vielleicht jetzt aus Glauben handelst. Ich sehe das in der evangelikalen christlichen Welt ständig. Da gibt es eine Gemeinde, die haben eine wunderbare Idee in der Umsetzung des Missionsauftrages in der Evangelisation. Sie machen irgendein Projekt. Und tatsächlich, da kamen viele Leute zum Glauben. Und wenn man genau hinschaut, haben die das aus Glauben gemacht. Sie haben gesagt, Herr, wir vertrauen dir diesen Flohmarktladen an. Wir glauben dir, dass du Menschen über dieses Café ziehen wirst. Wir vertrauen auf dein Wort, dass du durch diese sozialdiakonische Arbeit die Herzen erreichen wirst. Und ja, Menschen sind zum Glauben gekommen. Andere Gemeinden kopieren diese Aktion und sagen, wenn die Aktion kraftvoll war, dann wird's doch bei uns auch funktionieren. Machen auch Flohmarktladen, machen auch einen Kaffee. Und siehe da, keiner kommt zum Glauben. Und dann fragt man sich, was ist denn los? Haben wir nicht das schön genug gemacht? Nee, die Ersten haben das im Glauben getan. Was ihr im Geist angefangen habt, versucht ihr im Fleisch zu vollenden, sagt Paulus den Galatern in Kapitel 3,3. Und da braucht es jetzt ganz genau die Frage, bei allem Tun, machen wir es aus Glauben oder weil Billy Graham das auch gemacht hat? Verstehen wir, wir setzen unser Vertrauen auf Jesus und nicht auf die Erfahrungsberichte anderer. Also hat er hier im Glauben gehandelt. Die anderen Fischer könnten jetzt auch sagen, hey, dann lasst uns doch auch immer tagsüber die Netze auswerfen. Bei Petrus hat es funktioniert, die Netze waren voll. Was sie verpasst hätten, ist, dass er es im Glauben getan hat. Und der Glaube wird nicht zuschanden werden. Ja, jetzt passiert was Großartiges, ein Wunder. Ich hätte an dieser Stelle gerne eine Unterwasserkamera, zu sehen, wie die Fische sagen, hey, der Meister ruft, aufwachen, alle in die Netze. Los, 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 Nemo, du auch. Alle, kommt, kommt, kommt. Noch mehr, noch mehr. Jetzt müssen die Netze reißen, weil das Herz des Simon gebrochen ist, gerissen ist. Er ist bereit, Jesus nachzufolgen. In Johannes 21 werden die Netze nicht reißen. Nach dem 153. Fisch sagt Jesus dem 54. Stopp, du nicht mehr. Da in Johannes 21, nach der Auferstehung, gibt Jesus dem Simon Petrus die Möglichkeit zu entscheiden zwischen Beruf und Berufung. Er ist ja nach diesem 3 Jahre Jüngerschaft, ist er zurück in seinen Beruf gegangen, sein Safe Place. Und Jesus wusste nicht genau, natürlich wusste er das, aber er wollte ihm die Möglichkeit geben, du kannst gerne zu deinem Beruf gehen, ich mache deine Netze jetzt nicht kaputt. Du kannst sie frei entscheiden, willst du mir nachfolgen oder in deinen Beruf gehen? Hier war der bereit, hier war der hingegeben. Hier hat er den Glaubensschritt vollzogen und dann konnten die Netze reißen. Die Netze reißen, aber nicht das Netzwerk, denn dieses Netzwerk hält zusammen. Wie? Staunt bitte, Vers 7. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Was passiert hier? Multiplikation. Frage, wer winkt nicht? Bei solchen Fragen kann man immer, gibt's eine Antwort. Jesus. Jesus winkt nicht. Bring deinen Jünger zum Winken und du hast alles richtig gemacht. Simon und Andreas, sie winken, nonverbal winken sie und die anderen kommen. Warum kommen sie? Weil sie sich vorher schon kannten und vertrauten. Und das ist häufig das, was passiert in Erweckungszeiten, wenn dann ein Stammeshäuptling, eine führende Person in einer Sippe winkt, dann kommen sie alle. Warum? Weil sie dieser Leitperson vertrauen. Und das Reich Gottes besteht in Vertrauen. Und so hat Jesus da ein Gemeindewachstum, ja, die Prozentzahl, wie ist es jetzt, von 1 auf 5. Und sie winken ihren Gefährten und sie kommen und helfen, packen mit an und beide Boote drohen zu sinken. Warum? Die sind voller Fische. Die Frage jetzt, wenn es ein drittes Boot gäbe, wäre es auch voll? Ein viertes, wäre es auch voll? Irgendwann war das Wunder der Multiplikation im Alten Testament bei Elia, wo die Ölkrüge dann voll waren, vorbei, weil es dann einen weiteren Krug nicht gab. Hier war das Wunder der Multiplikation vorbei, weil es ein weiteres Boot nicht gab. In unserer Gemeindegründungsarbeit stellen wir sicher, dass es noch ein Haus gibt, das Gott füllen kann mit Menschen. Jetzt haben wir 20 Häuser, wo Menschen zusammenkommen und Bibel lesen und beten. Und wir kümmern uns um ein 21. Haus. Und dann 22, wo sind Menschen, die ihre Häuser öffnen und sagen, Herr, füge hinzu. Und dass man dann nicht so sehr Menschen überredet, zu einer Veranstaltung zu kommen, sondern im Glauben die Stühle hinstellt und sagt, Herr, hier, komm, füge Menschen in mein Zuhause. Und siehe da, er tut es. Er fügt hinzu. Und dann lesen wir weiter. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Jetzt ist es sehr wichtig zu verstehen, wie kommen Menschen zum Glauben an Jesus? Ja, es ist ja schön, wenn sie zu einer Veranstaltung kommen oder zu uns nach Hause kommen, aber wie kommt es dazu, dass sie dann ihre Knie beugen? Und hier passiert es. Jesus war kraftvoll und vollmächtig, so dass Petrus jetzt auf die Knie geht. Aufmerksame Bibelleser werden festgestellt haben, dass bisher Simon immer mit dem Namen Simon genannt wurde, an dieser Stelle plötzlich Simon Petrus, später weiter nur noch Simon. Warum gebraucht Lukas hier den Doppelnamen Simon Petrus? Er will deutlich machen, dass die ganze Persönlichkeit hier zusammenbricht. Vor dem Herrn Jesus Christus mit all seinen Doktortiteln kniet der Fischer vor einem Zimmermann an seinem Arbeitsplatz. Das stell dir mal vor, auf deinem Arbeitsplatz, du gehst auf die Knie vor Jesus, dem 30-Jährigen, und deine ganzen Kollegen sehen das. Das hat was mit den Kollegen gemacht. Sie haben ihren Leitwolf, den Petrus, gesehen, wie er dort kniet vor Jesus. Und dann die Frage, warum schickt er ihn weg? Geh von mir hinaus. Der könnte doch sagen, kannst du morgen wiederkommen, dann können wir ausschlafen und die Netze sind voll. Warum schickt er ihn weg? Und ich muss das jetzt abkürzen. Römer 2,4, da steht, die Güte Gottes führt zur Umkehr. Die Güte Gottes führt zur Umkehr. Was ist das Gute, was Jesus dem Simon jetzt entgegengebracht hat, dass er zur Umkehr gefunden hat? Jetzt, wenn wir mehr Zeit hätten, dann würde ich dann in die Runde fragen, was meint ihr, was ist das Gute, was er ihm gegeben hat? Ja, er hat vieles gegeben, die Fische, die Aufmerksamkeit, er hat die Menge stehen gelassen, hat sich ihm zugewandt, aber letztlich gab er ihm was? Antwort, sich selbst. Das ist die Definition von Liebe, er gab sich selbst. Und hier an dieser Stelle die Frage, bist du bereit, dich, deinen Nächsten, deinen Nachbarn, deinen Jüngern hinzugeben? Jünger machen beginnt nicht erst im Gemeindehaus, wo ein Christ den anderen Christen zum besseren Christen macht. Jünger machen bedeutet, Jesus, der Christus, der Christ investiert sich in Nichtchristen und macht aus Nichtchristen Christen, die dann aus Nichtchristen Christen machen. Und wie tut er das? Er gibt sich ihm hin. Und da ist der Simon überwältigt von. Er weiß nach dem Gesetz dieser Welt, einer Hand wäscht die andere, wenn er ihm die Fische gibt, er hat ihm das Boot gegeben, dann könnte man sagen, wir sind quitt, aber er sieht, dass der Jesus viel mehr gegeben hat und an der Stelle ist der Petrus raus. Er sagt, ich kann das nicht mehr zurückgeben, geh weg von mir. Unsere Nachbarin, die haben ein Kind, wir haben vier Kinder, wir haben dem einen Kind Geschenke gemacht, dann sagt sie, hört auf damit, schenkt unserem Kind bitte nichts, denn ihr habt vier Kinder. Wir müssen das dann zurückzahlen und dann mal vier. Das ist das Denken dieser Welt. Dann ist es nur logisch, dass man dann sagt, geh weg von uns. Lass deinen Nachbarn dir zurufen, geh weg von mir, dann hast du alles richtig gemacht. Aber nicht, weil du so christlich komisch bist, sondern weil du liebevoll bist. Wie gesagt, heute Nachmittag mehr dazu. Aber dieser Simon Petrus, er fällt auf die Knie und hier an dieser Stelle erkennt er, dass er ein sündiger Mensch ist. Seine Sünde wird ihm bewusst, nicht weil Jesus sagt, so bist du, sondern ich komme zu dir und frage mich, wo bist du? Wo bewegst du dich gerade? Was sind deine Sehnsüchte? Und das ergreift ihn zutiefst. Er bekennt seine Schuld. Vers 9, denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie gerade getan hatten. Interessanterweise nennt er ihn jetzt schon Herr. Vorher hat er ihn nur Meister genannt in Vers 5. Jetzt ist er zum Glauben gekommen. Er, das glaubensvolle Herr. Die sind entsetzt, überfordert, überrascht von all dem, was da passiert ist. Aber Vers 10, ebenso auch Jakobus und Johannes. Das Netzwerk greift. Jesus hat sie alle gewinnen können. Und Jesus sprach zu Simon. Warum nicht zu allen Vieren? Er könnte jetzt sagen, habe ich euch alle vier. Jetzt werdet ihr vier Menschenfischer. Nein, er redet weiter zum Simon, weil er ihn nicht gebraucht und instrumentalisiert, sondern liebt. Also redet er weiter mit Simon. Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Warum sagt ein Zimmermann 30 Jahre einem muskulösen, einem starken Fischer Petrus, fürchte dich nicht? Denn der hat 153 Fische selbst gezogen. Der hat Muskeln gehabt, der Simon. Dann sagt dieser 30-Jährige ihm, fürchte dich nicht. Der hat seine Kollegen bei sich. Wovor fürchtete sich Simon? Das ist die letzte Frage. Wovor fürchtete er sich? Antwort, er fürchtete sich vor Strafe. Warum? Er hatte den Herrn in seinem Boot und der Herr ist nicht irgendwer, sondern der Herr aller Herren. Er ist der Richter. Er ist gekommen als Retter und wird wiederkommen als Richter. Und das hat er gesehen. Und wenn jetzt er diesem Richter, diesem Herr, seine Sünde zugestanden hat, bekannt hat, dann kann der Herr nicht einfach es dulden, wenn er gerecht ist. Also muss jetzt Strafe erfolgen. Aber warum sagt Jesus, fürchte dich nicht? Ist Jesus ein anderer Gott als der alttestamentliche, der sagt, naja, passt schon, ich drücke ein Auge zu? Nein, fürchte dich nicht, sagt Jesus, weil in 3 Jahren, lieber Simon, werde ich für dich gerichtet. Ich werde für dich bestraft werden. Du musst nicht bestraft werden. Ich werde für dich bezahlen. Von nun an wirst du Menschen fangen. Woher weiß Jesus, und das ist das Thema, dass jetzt von nun an Petrus die Kraft und Vollmacht haben wird, Menschen zu fangen? Er hätte doch sagen können, komm, wir machen die Jüngerschaftsschule noch zu Ende, die 3 Jahre, dann gucken wir deine Noten und dann gucken wir ein Praktikum, ob das dann passt, ob du die Begabung hast. Und dann schauen wir mal, vielleicht ist ein anderer Weg für dich dran. Warum sagt er ihm von nun an, ab sofort, wirst du Menschen fangen? Antwort: Simon Petrus wurde gerade selbst durch die bedingungslose Liebe gefangen. Er weiß, wie sich das anfühlt. Er weiß, wie diese Liebe schmeckt. Er hat Christus angenommen und durch diese Liebe ist er fähig, ab jetzt, von nun an, den Nächsten zu lieben und ihn zum Jünger zu machen. Er hat alle Qualifikationen. Und dann wird es deutlich in Vers 11, und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Dann ist die Frage, warum haben die diese vielen Fische jetzt da im Boot liegen lassen und sind dann weggelaufen? Das ist doch für sie ein hohes Gut. Die haben doch ihr Leben lang dafür gearbeitet, für diese Fische. Jetzt liegen die da im Boot und was ist? Sie wenden den Fischen den Rücken zu und gehen da weg. Wie kriegt man seine Mitmenschen, seine Nachbarn gelöst vom Götzendienst? Wenn etwas in dem Leben deiner Mitmenschen ein hohes Gut ist, sie hängen am Motorrad, sie hängen an ihrem Hab und Gut, sie hängen an irgendwelchen Äußerlichkeiten, wie kriegst du den Menschen von diesen Dingen losgelöst? Ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt, wie man Affen fängt. Ich habe noch nie einen Affen gefangen, ich habe nur die Geschichte mal gehört. Da gibt es in diesen Felsen dann so kleine Löcher und dann legt man Süßigkeiten rein. Und wenn dann ein Affe kommt und dann die Hand reinsteckt und die Süßigkeiten greift, dann ist die Hand so groß, dass der die Hand nicht mehr rausziehen kann. Und dann nimmt man diesen Affen und hat den gefangen. Er könnte loslassen, der Affe, und rennen. Der Satan läuft uns nicht hinterher und versucht uns so einzufangen. Er gibt uns Süßigkeiten. Und dann greifen wir nach denen und siehe da, er kann uns einfach so nehmen. Hier in diesem Fall haben sie von Jesus ein hohes Gut bekommen, die Fische. Aber Jesus gab ihnen das höchste Gut, das absolut Gute, sich selbst. Und erst wenn sie was Größeres, was Wertvolleres, was Schöneres in ihrem Leben bekommen, werden sie loslassen. Und das ist hier passiert. Sie folgen Jesus nach. Wir werden heute Nachmittag weitermachen, aber für heute Vormittag diese Erkenntnisse wir kontextualisieren. Wir steigen ins Lebensboot unseres Mitmenschen. Wir gewinnen durch diesen einen sein Netzwerk. Und siehe da, wir haben die Hoffnung, dass schon bald unzählige Menschen in unserem Land gläubig werden. Denn das ist dann multiplikativ und nicht additiv. Amen.